Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Herbst ist ja traditionell Messenzeit und in Berlin ist gerade die IFA zu Ende gegangen. Ja, die Messe lebt noch und zwar besser, als so manch einer vor Monaten geglaubt hätte.
Die IFA mausert sich offenbar immer mehr zur B2B-Messe. Klar, Besucher sind auch noch da und strömen durch die Hallen. Trotzdem hören wir von Herstellerseite, dass es für sie eben immer wichtiger fürs Geschäfte machen wird. Und die IFA war ausverkauft, also nicht schlecht.
2000 Aussteller waren da und klar, zwei Buzzwörter dürfen da nicht fehlen. Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit zum Beispiel. Denn Hausgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen sollen natürlich total energiesparend sein. Das hat uns auch Andreas Diepold, Geschäftsführer Bosch Hausgeräte, bestätigt.
Die Menschen denken auch zunehmend darüber nach, wo kommt denn mein Produkt eigentlich her, wo wird es produziert, wie weit sind die Transportwege und welches Material wird verwendet.
Besonders schön wäre es natürlich, wenn die Geräte auch leicht zu reparieren wären. Da könnte ich persönlich jetzt eine ganz eigene Geschichte erzählen über sehr teure Handwerker, die meinen, muss man sagen, noch nicht mal 3 Jahre alten Waschtrockner reparieren konnten oder eben auch nicht, weil er vielleicht einfach schon schlecht konstruiert war.
Das wäre wohl eine ganz eigene Folge. In Zeiten hoher Energiepreise ist für Verbraucher der Preis aber weiterhin kaufentscheidend. Kühlschrank, Waschmaschine und Geschirrspüler sollen zwar Strom sparen, doch nur 10% der Verbraucher nutzen die Eco-Programme, wie uns Axel Kniel von Miele erklärt hat.
Wenn Sie eben sagen, Sie möchten gerne 60 Grad Baumwolle waschen, dann können wir Ihnen Hinweise geben. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, vielleicht das Öko-Programm zu benutzen? Dann brauchen Sie so viel weniger Energie.
Und da kommt dann irgendwann auch wieder die berühmte künstliche Intelligenz ins Spiel und die braucht Daten, auch von uns Konsumenten, die die Geräte nutzen, wie Michael Mehnert von BSH Home sagt.
Weil nur das Schwarmwissen letzten Endes aller Konsumenten dazu führt, dass die Geräte lernen können und damit als persönlicher Assistent für den Konsumenten einen wertvollen Dienst leisten können.
Die Frage ist jetzt nur, wie smart unsere Wohnungen und Häuser in Zukunft so werden.
Ich habe noch nichts Smartes zu Hause.
Ich schon. Heizung. Alles. Fast alles. Nee, nicht alles.
Elektrische Rollläden.
Ja, die muss ich mit Hand bedienen.
Ja.
Aber.
Wir kommen vom Thema ab, denn jetzt kommen wir von Hausgeräten zu Gesundheit. Dem Wichtigsten.
Genau.
Der Gesundheit. Und wie wir alle etwas digitaler den Arztbesuch gestalten können. Auch. Nicht ganz unwichtig. Hört gerne rein. Viel Spaß, abonniert uns und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Nikolai Kolev ist heute bei uns. Hi, Niki. Ich habe gehört, Niki soll man sagen. Schön, dass du da bist.
Hi. Freue mich sehr, vielen Dank.
Ich stelle dich kurz vor, du hast schon einige Stationen hinter dir. Unter anderem warst du bei Skrill in London, bei Deloitte als Lead-Partner Digital Transformation und dann ganz spannend 2 Jahre bei WeWork Managing Director für Nord- und Zentraleuropa. Und hast das genau kurz vor Corona, ne, angefangen. Das ist natürlich für so eine Coworking-Geschichte mega Timing. Können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Und dann seit Mai.
Urlaub gemacht.
Seit Mai 2022 bei Dr. Lip und dort Managing Director für Deutschland, ja. Aber dann machen wir es doch mal kurz den WeWork-Abstecher. Das war echt schlechtes Timing, oder wie würdest du das so sagen?
Auf Englisch würde man sagen, the perfect storm. Hm. Jede Menge hausgemachte Herausforderungen und dann kam noch ein schwarzer Schwan dazu, nämlich Covid. Am Ende des Tages, glaube ich, aber hat es dem Modell deutlich mehr geholfen, als es geschadet hat, weil einfach fast jeder dann Coworking war in aller Munde, aber eine sehr, sehr spannende Zeit, die ich nicht missen möchte.
Mhm. Okay. Dr. Lip, jetzt bist du aber bei Dr. Lip. Total gesund. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe Dr. Lip bis vor kurzem noch nie benutzt.
Ich schon.
Ja, ich weiß, du ja, aber jetzt habe ich ja gerade die Frage formuliert. Ich kenne zwar jetzt hier eure Zahlen, 15 Millionen Patienten nutzen Dr. Lip, aber was denkst du, wie viele Menschen in Deutschland kennen Dr. Lip? Habt ihr da so, es werden ja nicht nur die 15 sein, werden wahrscheinlich immer mal welche reingeguckt haben und es nicht nutzen oder so. Was denkst du, ist das ein Begriff, wenn ich jetzt aus der Straße fragen würde, würden die Menschen das kennen?
Ich glaube, in den allermeisten, wenn nicht in allen Großstädten, würde glaube ich, dir fast jeder sagen und fast jede, kenne ich.
Warum nur Großstädte?
Naja, weil ich glaube, dass im ländlichen Raum es einfach langsamer vorangeht, wobei wir dort als Unternehmen eine extrem hohe Durchdringung haben. Deswegen, ich tue mir ein bisschen, also ich will dich jetzt nicht, ich würde dich gerne einladen, uns zu nutzen.
Ich kann das ja noch näher erläutern dann. Ich wohne auf dem Land.
Aber ich kann dir sagen, wir haben quer durch alle Altersgruppen und auch wirklich demografisch und geografisch eine sehr hohe Durchdringung. Aber warum Großstädte? Weil wir natürlich jetzt in Berlin, in München, in Düsseldorf, in Hamburg, in Frankfurt, dort haben wir einfach eine noch höhere Penetration als jetzt bei dem einen oder anderen ländlichen Gebiet.
Aber wenn ich noch kurz da einflächen darf, weil mein Hausarzt, wo ich dann meistens hingehe zu Hause, der hat das gar nicht. Also den würde ich da gar nicht finden. Das ist schon mal das Grundproblem. Also ich gehe nur zum Facharzt, vielleicht in Köln dann mal gucken. Aber das ist schon mal das Grundproblem. Das kennt ihr aber sicherlich. So, jetzt darf Frauke eine Frage stellen.
Das darf er nicht erst antworten.
Nein, kann er kennt ja meinen Hausarzt nicht. Ach so, der gut ist, keine Frage. Aber.
Oh du, ich habe jetzt eine Ärztin, die hat bis vor ein paar Monaten noch auf Papier alle Termine und jetzt war ich da neulich, haben die da auf einmal Dr. Lippenzeichen stehen. Manchmal passieren Dinge. Aber egal, was ich mich jetzt aber erst noch fragen würde, bevor wir mehr ins Detail gehen, wenn man jetzt so dann neu ist im Gesundheitsgame, stelle ich mir kompliziert vor. Hast du da irgendwie eine besondere Affinität für? Weil eigentlich müsste man ja erstmal, das ist ja so kompliziert, da ist ja euer Geschäftsmodell wahrscheinlich dann relativ einfach gegen. Also versteht man relativ schnell, aber sich in diese ganzen Gesetzmäßigkeiten und Datenschutz und hui, was es da alles gibt, dann hast du wahrscheinlich eigentlich erst noch ein Studium gebraucht.
Also ich glaube zunächst, unser Modell ist mit Sicherheit nicht so komplex zu verstehen, aber ich glaube grundsätzlich ist im Gesundheitswesen, was sich, ja, kann man schon sagen, sehr, sehr lange und sehr geduldig hinten angestellt hat bei der Digitalisierung. Also man hat so jede andere Industrie sehr großzügig vorgelassen, hat gesagt, bitte gehen Sie doch vor, wir machen das dann später. Das heißt, das ist schon ein ordentlicher Zeitverzug drin. Deswegen aber umso mehr, weil in dem Fall sind es keine Konsumentinnen und Konsumenten, sondern Patientinnen und Patienten. Das ist doch nochmal eine andere Intensität, eine andere Bedeutung. Du hast schon Daten angesprochen. Aber gerade deswegen ist es umso wichtiger, diese Digitalisierung nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern schon immer klar zu machen, welchen Vorteil hat's, welche Zeiteffizienz gewinnt der oder die Ärztin oder die Gesundheitsfachkraft, welchen Komfort bringen wir rein, etc. Insofern musste man da jetzt nicht sich groß in komplexe Welten arbeiten, sondern Stand ist, wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme auf der Welt. Stand ist aber auch, für dich als Frau hast du das Glück, dass du an Stelle 14 von 16 in Zentraleuropa an, ich sag mal, ja, Lebenserwartung und guter Versorgung aus dem Gesundheitswesen. Und für dich, lieber Andreas, ist es so und für mich leider, dass wir an Stelle 15 von 16 sind. Also da ist, ich sag mal, so ein gewisses, da fehlt so ein bisschen die Gesamtrechnung, ne? Und ja, deswegen ist es, glaube ich, schon eher verständlich, dass jetzt Tempo reingehört, aber eben ganz pragmatisch, welche Veränderung bringt Digitalisierung und nicht als Selbstzweck. Dafür ist es auch ein bisschen vielleicht ein Jahrzehnt zu spät.
Ihr hatten mal schon eine Weile her jetzt im Podcast einen Gast, der sich genau mit dem Gesundheitssystem und diesen, ja, damals war es noch Zukunftsmusik, der Digitalisierung beschäftigt hat. Und der hat uns so ein bisschen versucht klarzumachen, wie komplex das ist. Die Gematik, die vor 15 Jahren damit angefangen hat. Wir stehen also technisch ja auf dem Stand von vor 15 Jahren. Alles hochkomplex, die ganzen Strukturen innerhalb dieser E-Rezept, E-Datenbank und E-Health-Systeme ist hochkompliziert. Kompliziert, nicht jeder darf mitmachen. Und da wäre jetzt meine Frage, ihr Dr. Lipp seid ja quasi ein Unternehmen, ihr seid privatwirtschaftlich. Seid ihr in dem ganzen System mit angedockt oder macht ihr euer Software- und technikmäßig euer eigenes Ding mit euren Terminsachen beim Arzt und so weiter? Also ist das alles, spielt das Hand in Hand oder seid ihr außerhalb von diesem System?
Nein, ich glaube schon, also Ich glaube, wenn man 15 Millionen Patientinnen und Patienten, auch wenn du noch nicht dabei bist, wie gesagt, das klären wir nach der Sendung, ist es schon, kann man schon von einer gewissen Systemik sprechen. Und deswegen müssen wir und wollen wir natürlich auch Teil des Systems sein. Wir wollen ja nicht parallel laufen. Das heißt, mit der Gematik sind wir im regen Austausch, wenn es um Zertifizierung geht und so weiter, ganz klar. Was aber, glaube ich, schon auch wichtig ist, dass man, und deswegen habe ich jetzt gerade versucht, das bisschen aus dieser 50.000-Fuß-Ebene in die Praxis und ins Krankenhaus zu bringen. Ich glaube schon, dass man auch viel Angst und Distanz aufbauen kann, indem alles immer so ganz komplex und da werden dann so Wörter reingeworfen wie Interoperabilität und dies und das funktioniert nicht. Stimmt, gibt ganz viele Herausforderungen, aber die Alternative, dass wir nach wie vor 144 Millionen Arztbriefe jedes Jahr verschicken oder mit der Taube losschicken, und das Faxgerät immer noch das Kommunikationsmittel Nummer. Ja, du lachst.
Nee, ich weiß, hier, Frauke kann es gleich erzählen.
Aber so, und das kann doch nicht, das kann doch weder unser Anspruch an das höchste Gut, also jeder weiß, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, das kann es irgendwie nicht sein. Und deswegen tue ich mir immer so ein bisschen schwer mit, alles ist ganz komplex und ganz schwierig. Ich glaube, wenn man extrem pragmatisch und klar zeigt, welchen Vorteil, welche Erleichterung etc. das auf der Patientenseite bringt oder auf der Behandlerseite. Und natürlich, und das vielleicht, das geht vielleicht auch oft ab, die Nutzerfreundlichkeit. Also das, wenn man ein iPhone in der Hand hat, ja. Und vielleicht könnt ihr euch vor 10, 15 Jahren erinnern, da sagte man immer, ja, also BlackBerry, das wird ja niemals als Arbeitsmittel verschwinden. Das iPhone ist ja so ein Spiel. Es ist die Haptik, es ist die User-Friendliness. Und die muss man in so eine Anwendung auch reinbringen. Und dann ist es eigentlich alles nicht ganz so kompliziert.
Mhm. Ja, was Andreas jetzt angeteasert hat, ich habe Blut abgenommen bekommen und wollte das gerne per Mail bekommen, die Ergebnisse, damit ich nicht eine halbe Stunde im Auto fahren muss zum Arzt. Und jetzt versuche ich hier im großen RTL-NTV-Universum ein Faxgerät zu finden, damit es auch alle Welt sieht und nicht nur meinen E-Mail-Provider. Aber okay, das dazu. Aber auch da hatte ich meinen Arzt oder die Sprechstundenhilfe gefragt.
Ist das nicht kurios?
Ja.
Das ist doch kurios.
Das ist absurd.
Das ist absurd, vor allem wenn ich unterschreiben würde, ist mir egal mit dem Datenschutz, schicken Sie es über Mail. Aber das mal, ich hatte eigentlich auch gehofft, man könnte es dann über eure App einfach hochladen. Das ist denen vielleicht dann irgendwie zu kompliziert oder anstrengend oder sie dürfen es nicht, das kannst du mir jetzt erklären. Aber dann vielleicht damit verbunden, indem du mir das erklärst, die Frage für alle, die es nicht wissen, das haben wir jetzt ein bisschen ausgespart, was kann man bei euch alles machen? Man kann Termine buchen, was alles denn noch?
Und dann aber wirklich konkret zu deinem Fall, weil da ist es, glaube ich, am besten verständlich als hypothetisch. Also wir sind natürlich ein Terminbuchungstool, ein Software as a Service, aber viel mehr als das. Letztendlich digitalisieren wir den Patientenpfad, um es mal ganz in einem Satz zusammenzufassen. Das heißt, dein konkretes Beispiel ist ganz klar die Anwendung, eine mögliche Anwendung und mit dem Unterschied, dass zum Faxgerät, was du jetzt so halb lustig, halb ernst erzählt hast, dass die ganze Redaktion und alles dein Blutbild sieht, die Wahrheit ist, dass das wäre ja so, ja, wenn sie es dir rüberfaxen. Wenn du bei uns nach deinem Termin dieses oder auch ein anderes Dokument erhältst, dann ist es erstens verschlüsselt, und zweitens standardmäßig nur für dich als Patientin und den behandelnden Arzt einsehbar. Das heißt, der Rest der Redaktion wäre nicht Teil der Leserschaft. So, das, wir bieten auch Teleangebote. Also das heißt, das ist natürlich durch Covid auch nochmal verstärkt worden. Vielleicht ein Stück weit auf der monetären Seite etwas benachteiligt, aber das wird jetzt aufgehoben. Telekonsultationen sind gerade, Andreas, weil du sagst, du bist aus dem ländlichen Bereich. Wir haben in Deutschland die höchste Zahl an chronisch Kranken, also etwa 33 Millionen chronisch Kranke in ganz Europa. Und es ist ja nicht so, dass jeder Termin bei einem Allgemeinarzt, zum Beispiel, wenn Medikation wieder verschrieben werden soll und so weiter, es notwendig macht, dass man 30 Minuten hin und her fährt. Also Telekonsultation ist ein weiteres Angebot. Wir bieten für die Ärztinnen und Ärzte, für die Behandler, bieten wir auch also Messaging-Services. Wir arbeiten im Moment auch an unserem eigenen Praxisverwaltungssystem. Das heißt, wir bewegen uns Zug um Zug letztendlich vom Sprechzimmer ins Behandlungszimmer.
Und wenn man so bei Beispielen sind, das ist immer am plastischen, wenn man ein Beispiel hat. Ich war heute beim Zahnarzt und versuche die, seitdem ich da bin, könnt ihr mir den Termin nicht per Mail schicken? Nee, geht, können wir nicht. Druckt er mir den aus. Und was machen Sie aber, bevor der Termin noch ist, 3 Tage vorher, WhatsAppen Sie mich an und rufen mich an, ob ich den Termin auch noch nicht wirklich vergesse. Sind aber nicht in der Lage, ihn mir per Mail zu schicken. Woran liegt das, dass viele Praxen immer noch nicht wirklich sinnvoll digitalisiert sind? Also das sind ja ein paar einfache Sachen, die ihre Arbeit ja viel leichter machen würden. Woran liegt, haben die keine Zeit dafür? Scheuen die das Geld für eine IT-Fachkraft? Ist es das vielleicht sogar, dass es einfach viel zu kompliziert ist?
4 Fragen. Ich fange von vorne an. Also erstens wäre schon mal ein guter Anfang. Natürlich sage ich das voller Überzeugung, wenn sie es mit uns machen, weil dann würdest du einfach eine Erinnerungs-, nein, ich meine es ganz ernst, ja, ja, würdest eine Erinnerungs-SMS bekommen und dann hättest du diesen ganzen Hickhack nicht. Zweitens, und auch das wirklich ernst gemeint, ich glaube, man darf das nicht so überheblich sagen, ist es denen zu kompliziert und warum bekommen die das denn nicht hin in der Praxis? Erstens sind 80% der Ärztinnen und Ärzte und auch des ganzen medizinischen Personals der Meinung, dass sie völlig unterversorgt sind, was die digitale Bildung und Fortbildung angeht. In fast allen anderen Industrien gehört es zum Standardprogramm. Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch macht in der Redaktion, aber in allen anderen Industrien kenne ich das so, dass man einige Tage im Jahr hat, in denen Fortbildung ansteht, egal in welchem Bereich man tätig ist. Das haben sie so nicht und bei der Digitalisierung schon gar nicht. Das Zweite ist, also Ärztinnen, Ärzte und auch das ganze Gesundheitsfachpersonal ist ausgebildet, um an den Patienten sozusagen Dienst zu verrichten. Ja? 3 bis 4 Stunden am Tag verbringen die aber mit administrativen Tätigkeiten. Überleg mal, was das für euren Alltag bedeuten würde, wenn ihr euch fast die Hälfte des Tages damit beschäftigen würdet, das Kerngeschäft, was ihr ausübt, vor- und nachzubereiten. Das ist ein absoluter Wahnsinn.
Oh ja, doch, das kennen wir.
du sagst, ach, es läuft bei uns genauso. Dann Punkt Nummer 3. Wir haben Fachkräftemangel in allen Industrien, aber nirgendwo so dermaßen intensiv wie in der Gesundheitsindustrie. Das heißt, fast jede vierte medizinische Fachkraft fehlt. Ärztinnen und Ärzte sind massiv unter Druck und das nicht nur seit Covid. Aber dann kommt nochmal ein Beschleuniger durch Covid. Wir haben 44 Millionen Vorsorgeuntersuchungen verpasst. Das heißt, wir haben einen totalen Vorsorgestau, der sich gebildet hat. Und den müssen die abarbeiten, gleichzeitig sich um die normalen, ich sag mal, Fälle kümmern. Und dann sollen die, und dann sollen sie noch dazu eine Ausbildung in Digitalisierung machen. So kann es doch nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen hatte ich ganz am Anfang gesagt, solange Digitalisierung als Selbstzweck verstanden wird, wird die Nummer nicht funktionieren. Wenn man mit dem klaren Vorteil, also welches Problem löst man in der Praxis oder im Krankenhaus? Welchen Prozess hilft man, dass es ihn gar nicht mehr gibt? Welcher Handgriff wird schneller, effizienter etc., sodass der Fokus wieder zurück zu den Patientinnen und Patienten gehen kann?
Wie genau kommt ihr denn in die Praxis? Ist es so, dass immer mehr Praxen sich an euch wenden, weil einfach da vielleicht auch ein Druck von Patienten kommt, die sagen, ich möchte jetzt endlich nicht mehr hier in der Warteschleife am Telefon hängen, was ja auch häufig ein Problem ist. Erreich mal jemanden in einer Arztpraxis, das ist auch nicht so einfach. Oder ist es auch immer mehr die eigene Erkenntnis, wir müssen was tun, weil es kommt immer mehr von gesetzlicher Seite, was auch passiert mit E-Rezept und Tralala. Tralala soll ich nicht mehr sagen, habe ich gehört.
Du kannst sagen, was du willst.
Ja, ich mache das manchmal. Egal. aber du, ungefähr, meine Frage ist ungefähr angekommen. Also, wo kommt die Nachfrage her?
Kannst du mir den Tralala-Teil nochmal?
Ja.
es gibt viele Wege führen nach Rom. Ich glaube, wir haben zunehmend viele Praxen, die auf uns zukommen, einfach weil Kolleginnen und Kollegen uns nutzen und sie, keine Ahnung, sich bei irgendeiner Freizeitaktivität, beim Grillen oder aber auch bei einer Fachfortbildung getroffen haben, ausgetauscht haben, gesagt haben, Mensch, das funktioniert bei uns oder das erleichtert uns oder das hilft uns, ABC solltet ihr mal machen. Davon gibt es immer mehr. Wir haben aber auch, weil du jetzt sagtest, ich glaube nicht, dass der regulative Druck sozusagen dazu führt, dass man sich digitalisiert. Ich glaube schon, dass es eher die Praxis ist, die einen dazu bringt, zu sagen, wo kann ich Abhilfe schaffen? Hm. Und ja, also Patientinnen und Patienten, ich weiß nicht, ob sie Druck aufbauen. Ich weiß nur, dass wir, und da freue ich mich natürlich sehr drüber, aber ich weiß, dass wir einen unheimlich hohen Zufriedenheitsgrad bei Patientinnen und Patienten haben und dass schon der eine oder andere, wenn er sozusagen in die Praxis kommt oder aus der Praxis läuft, sagt, danke, dass ich nicht 7-mal anrufen musste, 8-mal niemanden erreicht habe und ich im Zweifel 6-mal auf die Box gesprochen habe.
Wobei nur ganz kurz, das ist ja, wenn man bei einem Arzt neu ist, manche geben ja auch erst was frei für Bestandspatienten, ne? Das ist immer so ein bisschen schade.
Ja, aber also Vorteil wäre ja, selbst, also wenn es wirklich dringend ist und dein Arzt des Vertrauens ist nicht verfügbar, dann würdest du ja trotzdem bei einem Arzt ganz in der Nähe diesen Termin bekommen. Also dieses, ja, bringt mich zu einem ganz anderen Thema, können wir später.
Ja, das können wir ja auch noch machen, was das mit denen macht, die nicht digital unterwegs sind. Aber ich wollte nochmal zu vorhin, ich hatte das nicht respektiert, sondern die sind schon digital unterwegs, wenn ich sehe, dass die dann heute die Kollegin da mit Sprachsteuerung ihren Computer die Zähne da durchexerziert, also es ging da alles fast voll autonom. Da sind die schon dabei, aber ist das nicht doch eine Art Überforderung, weil sie müssen ja gucken, dass sie vorrangig den Dienst am Patienten gut machen und dass da digital sind, zum einen. Und jetzt noch obendrauf, und da macht, finde ich, die ganze Konstruktion, was die Regierung oder Gematik auch sich da geleistet hat, jetzt nicht gerade den neuesten technischen Schrei, habe ich so das Gefühl, ne? Wenn ich jetzt sehe mit dem E-Rezept, oh, da muss man eine Karte durch. Oder die Ärzte haben ja alle ziemlich geschimpft auf die ganze viel zu komplizierte Eierei. Ist das nicht auch so ein Argument dagegen?
Ja, ich weiß nicht, ob dagegen oder da nochmal zurück zu meinem Punkt der Nutzbarkeit und des Nutzens und auch der Haptik. Also ich würde es anders sagen. Wir müssen sowohl bei EPA als auch bei E-Rezept doch technologisch und von der Handhabe ein Produkt haben, was sich einfach nutzen lässt, was sicher ist und nicht, dass wir Nichtnutzung dadurch befördern, dass es unheimlich komplex, nicht besonders sozusagen nutzbar ist. Und nimm das Beispiel von Frauke. Ich meine, das ist, ja, ist doch schön, dass deine Zahnärztin oder dein Zahnarzt im Behandlungszimmer digital sich unterstützt und unterstützen lässt. Aber der Patientenpfad, das ist doch eine Farce, wenn wir 2023 immer noch sagen, schicken Sie mir doch die Faxnummer, wo ich das hinschicken soll. Die meisten Haushalte haben dieses Gerät nicht mehr.
Und ich habe sogar eine elektronische Patientenakte.
Hilf ja, mir und auch guck nicht mal, weiter. Da bist du zum Beispiel eine von, ich glaube, 740, ja, nee, 1, nee, nicht 2, mal ganz. 740.000 Patientinnen und Patienten. Naja, aber und mit irgendwie 170.000 Dokumenten, die hochgeladen sind. Wir haben etwa 8,9 Millionen Dokumente, die wir im System in Bewegung halten. Das heißt, ich will nur sagen, wenn die Funktionalität, die Haptik da ist, dann wird es genutzt. Also wir müssen die Produkte so bauen.
Neudeutsch, User Experience.
Genau, das ist es. Der Anspruch muss doch sein, dass wir in der Gesundheit genau die gleiche User Experience produktmäßig an den Tag legen, wie wir das von allen anderen Industrien mittlerweile gewohnt sind.
Ja gut, aber was ist User Experience für mich als Bürger, ne? Habe ich ja nicht. Also ich habe ja, es gibt ja noch keine richtige EID, wie wir hatten jetzt vergangene Woche im Podcast Sven Radjen, der über Indien gesprochen hat, wo schon 1,3 Milliarden Menschen eine EID haben, mit der die alles machen können. Das wäre natürlich viel einfacher, wenn wir eine ID hätten für meine Krankenkasse, für meine Steuer und für meinen Handyvertrag oder überhaupt, weil am Ende werden wir jetzt irgendwie ein kompliziertes System für meine, alles was mit Arzt zu tun hat, haben und dann irgendwann kriege ich irgendwie mein Auto noch anders zugelassen, aber da brauche ich irgendwie wieder 1000 andere Apps und
ja, aber denken wir nur kurz, wenn ich da noch einflechten darf, denken wir an das, was ich vorhin erwähnte, dieses Gespräch die Grundlagen unserer Digitalisierung im Gesundheitssystem, die sind 15 Jahre alt oder älter. Da hat man irgendwann gesagt, also das ist jetzt der technische Stand, den wir abbilden. Das heißt, wenn ich mal zurückrechne, wurden damals gerade die ersten iPhones verkauft. Und die sind nicht in der Lage, das zu ändern, weil sie es nicht, ja, weil sie da stehen geblieben sind.
Also, was soll ich sagen?
Nein, ehrlich. Löst das Problem.
Ja, wir lösen das. Ich glaube wirklich, dass wir, also nicht wir lösen das, sondern ich glaube schon, dass wir ein Teil, ein sehr, sehr guter Teil der Lösung sind. Ich möchte auch, dass wir ein technologisches Rücksaat in Europa sind für den Gesundheitssektor, weil auch da spielt es schon eine Rolle, woher dieses Rücksaat, dieses technologische Rücksaat kommt, mehr als vielleicht in anderen Industrien. Aber lass uns ehrlich sein, wir sind nicht gerade auf der Überholspur, was die Digitalisierung des Gesundheitssektors angeht. Da brauchen wir nicht drum reden.
Könnt ihr da so eine Art Übersetzer sein? Ich stelle mir das so vor, dass klar mag, sag ich mal, der technische Hintergrund hochkomplex sein und ganz kompliziert und viele Anbindungen und APIs und was nicht alles. Aber wenn da jemand wäre, der quasi den Art Provider ist für das Ganze, ja, dass die Schnittstellen zum Arzt und zum Patienten dann ganz einfach sind und ihr euch um den komplizierten Kram kümmert, ist das möglich oder eher nicht, weil man wollte es kompliziert haben?
Wir geben uns ernsthaft und das ist, um da auch ganz offen zu sein, es ist ein unfassbarer technologischer Aufwand, sowohl in der Quantität, also wie viele Leute es braucht, um dieses Technologieunternehmen permanent vor der Welle zu halten, als auch an Qualität. Ja, wir sind permanent bemüht, neue Schnittstellen zu integrieren, neue APIs zu integrieren, um da dieses Zauberwort der Interoperabilität immer besser liefern zu können. Ich glaube aber auch, das ist ehrlicherweise, ja, es ist schon ein Gesamtauftrag. Also mein Gefühl ist, das, was ich tagtäglich in den Praxen sehe und auch in den Krankenhäusern, die Bereitschaft ist immer mehr da, aber es liegt auch in unserer Verantwortung und in der Verantwortung von anderen Technologieunternehmen, das so zu machen, dass es konsumfähig ist. Also dass der Arzt, die Ärztin, das Krankenhaus als Kunde, dass sie es konsumiert bekommen. Und nicht, dass man einfach eine Digitallösung dahinstellt, die dann auch noch hochkomplex integriert werden muss, hochkomplex gewartet werden muss.
Ja, verstehe ich. Hm.
Wir haben eben schon mal gesagt, 15 Millionen Patienten in Deutschland, 80 Millionen in Europa. Was können wir denn lernen von unseren europäischen Freunden? Läuft es da viel besser oder ist das ähnlich kompliziert wie hier?
Willst du eine ehrliche oder eine positive?
Ja, also, immer ehrlich.
Ich glaube schon, dass wir zum Beispiel in Frankreich sehr, sehr gute Beispiele haben, die wir im Übrigen auch in einem sehr guten Austausch mit dem Gesundheitsministerium und mit anderen teilen. Also die EPA, Monespace-Santé, die französische, weist schon eine deutlich bessere Haptik aus, eine deutlich bessere Nutzbarkeit. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wahrscheinlich langweilig ist, aber die EPA in sich, wie sie strukturiert und aufgebaut ist.
Also EPA, elektronische Patientenakte.
Patientenakte ist voller Trennwände, wenn du so möchtest. Die gibt es so in Frankreich nicht. Das heißt, die Kommunikationsfähigkeit zwischen den einzelnen Räumen, die in dieser elektronischen Patientenakte sind. Also da gibt es schon Beispiele, die man sehr schnell übertragen kann. Ich glaube auch, dass die Interpretation, also die DSGVO, der Datenschutz, ist, denke ich, ein echter Goldstandard, den wir gesetzt haben. Davon gibt es nicht allzu viele, ehrlicherweise, die wir sozusagen aus Europa als Standard setzen, der überall in der Welt, selbst in Amerika, wirklich angesehen wird und anerkannt wird als ein guter Standard. Es ist eher die Interpretation, die es so hochkomplex macht. Und das ist, glaube ich, ein oft sehr unterschätzter Punkt. Wenn man international unterwegs ist, so wie wir, dann merkt man, dass die Harmonisierung, wir machen uns selbst das Leben so unfassbar schwer. In Deutschland gibt es die Grundlage, ich kann mich nicht 100% an das Jahr erinnern, ich meine aber 84, es gibt ein Gesetz aus dem Jahr 84, das die Sparsamkeit der Datennutzung sozusagen in den Vordergrund drückt. das ist in 2023 nicht mehr 100% zeitgemäß.
Nee, wird ja auch immer gefährlicher, wenn wir jetzt in Richtung KI denken. Mit welchen Daten wollen wir denn trainieren? Am Ende sammeln dann Tech-Konzerne in den USA wieder die Daten. Aber gut.
Oder vielleicht in anderen geografischen Hemisphären. Ja. So, und deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass wir europäische Tech-Player haben, die die Substanz und die Qualität und die Skalierbarkeit haben, um dieses aus Europa für Europa liefern zu können. Und gerade in Gesundheit ist es, denke ich, schon nicht ganz gleich. Also da geht es ja nicht um eine Urlaubsreise oder um Kauf von ein paar Schuhen oder sonstigem, sondern es geht eben, wie du vorhin gesagt hast, um dein Blutbild. Ja.
Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch eine Frage loswerden.
Ich habe auch noch eine.
Du hast auch noch eine, dann machst du mal noch eine. wir waren vorhin schon mal kurz dran, glaube ich, noch eine auf eine andere Strukturebene zu gehen. Und zwar auf dem Land hat man ja festgestellt, dies und das, und da leben meist auch viele ältere Menschen. Die älteren Menschen sind eigentlich die, die am häufigsten zum Arzt gehen müssen, weil sie die meisten Krankheiten natürlich haben, die dann aber häufig mit dem Digitalen nicht so affin sind. Und deswegen vielleicht auch mein Hausarzt nicht unbedingt auf die digitale Terminsetzung lässt, weil er weiß, da melden sich die Jungen alle an, die haben dann alle Termine weggeklaut und die Älteren kommen dann an und kommen nicht mehr zum Zuge. Also das hatten wir auch in Schweden teilweise mit Barzahlungsgeschichten, dass die Älteren nicht mehr mitkommen. Wie holen wir die alle ab? Wie können wir die bei der Digitalisierung mitnehmen, dass die dann auch noch zum Zug kommen? Die brauchen den Arzt ja wirklich meistens.
Also ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass wir extrem, also wirklich alle Altersgruppen bei uns sehen, ja. Und die Erfahrung, die wir machen, ist, das ist nicht mehr ganz das Bild, was wir sehen. Also ja, das war vielleicht das Bild vor, ich sag mal, 7 bis 10 Jahren. Mhm. Aber heutzutage haben Ältere, und bitte definier Ältere, also meine Eltern sind beide 66, die würden sich noch nicht als, ja, so.
Ja, so Richtung 70, 80.
und selbst in auch in dieser Altersgruppe ist mittlerweile eigentlich ist ein absoluter Standard, mit einem Digitalgerät umzugehen. Das heißt, ich würde deinen Hausarzt dringend einladen, sich eine Digitallösung anzugucken, zumindest anzugucken.
Ja, ich frage ihn mal, wie weiter ist. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen.
Aber du hast natürlich völlig recht, dass die, und das ist im Übrigen deswegen eher die Telehealth-Lösungen, das ist ein Thema, was wir noch nicht gut genug machen. Auch da kann man aus den Nachbarländern lernen. Wir müssten viel mehr dieses Tool nutzen, um wirklich Wege zu sparen, um auch schneller am Patienten zu sein und Patienten, die vielleicht auch nicht so mobil sind, weil ich glaube, dass weniger das Bedienen eines Smartphones das Problem ist, sondern die Mobilität ist oft ein Problem. Ich benötige jemanden, damit ich zu diesem Arzt komme.
Ja. Weil wir eben über Daten gesprochen haben und klar, die sind geschützt und so, aber trotzdem in der Theorie hättet ihr ja einen riesigen Fundus und ist das, also habt ihr irgendwie noch, also wohin wollt ihr euch noch entwickeln? Also gerade wenn ich Richtung KI oder so denke, könnte man ja mit dem Potenzial, was ihr da an Menschen liegen habt, mit Daten, Informationen, könnte man dann ja sehr viele schöne Dinge mitmachen.
Das für mich.
Na, nicht, dass das, naja, ich sag ja nicht, dass sie es machen. Ich sag nur, was theoretisch möglich wäre, was ja
nein, absolut
anonymisiert total sinnvoll wäre.
Ja. Gebe ich dir recht.
Absolut faire Frage. Also, wohin entwickeln wir uns im Moment? Wir entwickeln uns produktmäßig, hatte ich ja gesagt, sozusagen aus dem Sprechzimmer ins Behandlungszimmer. Mhm. Und das ist an sich schon eine gewaltige Aufgabe, die wir sehr ernst und voller Demut und Ambition annehmen. Und das andere ist, wir entwickeln uns in eine Richtung, dass wir Prävention als ein großes Thema für uns ausgerufen haben. Warum? Weil wir glauben, dass wir in einem sehr kursativen System leben. Das heißt, wir gehen eigentlich zum Arzt, wenn wir krank sind und ein Problem haben. Wir gehen aber, und wir würden gerne, weil wir eben jetzt eine bestimmte Größe erreicht haben, wo wir glauben, dass wir auch einen Unterschied im System machen können, wir würden gerne dieses kursative System in ein Gesundheitssystem helfen zu kippen, wo wir uns viel mehr damit beschäftigen, wie können wir präventiv uns um unsere Gesundheit bemühen und da die richtigen Tools und die digitale Unterstützung liefern, als dass wir weiterhin in einem kursativen System verhaften und uns ja eigentlich dann begegnen, wenn wir krank sind.
Ja.
Machen wir letzte Frage.
Ja.
Ja, wir haben eine letzte Frage, Schulnotenfrage. Haben wir immer eine Schulnote?
Ja, das ist in diesem Fall wahrscheinlich auch nicht so eine gute Note wahrscheinlich, aber wenn du jetzt im deutschen digitalen Gesundheitssystem eine Note geben würdest, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, sehr gut bis ungenügend.
1 bis 2,
3, 4, 6.
Ja. Das wäre ja für das abgelaufene Schuljahr. Das Gute ist ja, wir sind mitten in der Sommerpause, die können sich also jetzt vorbereiten. Ich würde eine 4 plus geben. Nein, ich glaube, also ernsthaft, ich glaube, wir können massiv viel besser machen, aber ich glaube, wir müssen auch dieses
Bargesetze sind ja am Start.
Permanente Glas halb voll auch ein bisschen stehen lassen.
Danke, Niki.
Danke.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.